Mind Date. Intelligente Hacks für deinen Alltag. Mit Mentalist Timon Krause und Hanna Reiß.
Herzlich willkommen beim Mind Date, unserem Podcast, in dem wir euch psychologisches Wissen für den Alltag mit an die Hand geben. Es ist zwar noch Februar, trotzdem sprechen wir heute über März. Mhm. Mein Name ist Timon Krause, ich bin Mentalist meines Zeichens und bei mir sitzt Hanna Reiß, meine wunderbare Co-Host und Produzentin. Hello Hanna.
Hi, freue mich sehr, heute da zu sein und über den März zu sprechen.
So ist es.
Wir sprechen nämlich heute über den Menschen hinter den politischen Einstellungen, über Merz als Person und schauen uns seine Rhetorik, Körpersprache und Persönlichkeit an und analysieren anhand der dunklen Triade den Mensch Friedrich Merz.
Yes.
Und was die dunkle Triade ist, erklären wir euch natürlich gleich mit. Bis jetzt klingt für mich Merz und die dunkle Triade wie der Fantasy-Thriller, den ich nicht lesen will.
Das stimmt, der klingt ein bisschen so, als könnte er von Joanne K. Rowling geschrieben sein, möglicherweise.
Ja.
Mhm. Merz und die dunkle Triade. Naja, wir kommen da gleich zu. Wir machen natürlich heute die Folge, weil sie pertinent und zeitig ist, weil gerade Wahlen in Deutschland waren. Und so wie es aussieht, wird ja Friedrich Merz unser Kanzler werden. Deshalb möchten wir heute also Friedrich Merz einmal mehr oder weniger auf Abstand natürlich, immer kleines Kaviat auf Abstand, wir kennen ihn nicht.
Genau.
Durchleuchten, seine Rhetorik, seine Körpersprache einschätzen, vielleicht hier und da ein paar Annahmen machen, was das schließen ließe möglicherweise und einfach euch sagen, wer ist Friedrich Merz.
Ja, wir müssen ihn jetzt ein bisschen besser kennenlernen, so ist das.
So.
Erstmal Fakt, wie du schon gesagt hast, wir haben ihn persönlich nicht kennengelernt und uns ist auch klar, dass PolitikerInnen auch Rhetorik und Körpersprache Trainings haben. Also deren Kompetenz und Glaubwürdigkeit wird ja oft anhand von ihrer Rhetorik und Körpersprache abgelesen.
Mhm.
Und deshalb durchlaufen die echt viele Coachings, Trainings, Anlaufende, auch so Medientraining natürlich. Ich habe da mal so ein bisschen geguckt, was solche Coachings enthalten für PolitikerInnen. Das sind Punkte wie souverän und sicher auftreten, dynamisch und wirkungsvoll sprechen, souverän reagieren unter Druck, schwierige Botschaften vermitteln, Menschen begeistern, Menschen gewinnen.
Mhm.
So. Also ganz viel hat das mit Souveränität zu tun, also so unabhängig, selbstsicher wirken und sich vor allem nicht verunsichern lassen. Ja, würdest du sagen, Merz hat einen guten Coach?
Das ist eine gute Frage. Also entweder hat er keinen guten Coach oder er hört nicht auf seinen guten Coach. Das würde ich daraus ableiten, dass er zum Beispiel seit Jahren nichts, also seit immer, soweit ich weiß, nichts an seiner Körperhaltung tut. Und das wäre eine Sache, die man als erstes mal verändern würde. Er ist riesengroßer Typ. Der ist größer als ich, glaube ich. Ich bin 1,94 Meter. Ich glaube, Friedrich Merz ist 1,98 Meter. Auf jeden Fall sehr groß.
Das hat man gesehen bei dem Kanzlerduell mit Scholz.
So,
wie hieß er nochmal? Scholz, ja.
So, und ein Ding, das große Menschen oft machen, vor allem große Menschen, die auf der Bühne stehen, ist, dass sie sich nach vorne neigen und dass sie das Kinn leicht nach unten nehmen, weil wir es gewohnt sind, tatsächlich auf die Welt herabzublicken auf eine Art. Das ist logisch. Wenn ich mit dir spreche, Hanna, nehme ich mein Kinn leicht runter, weil ich dich anspreche.
Klar.
So, auf der Bühne ist jetzt das Problem oder beim Reden ist jetzt das Problem, dass das schnell arrogant und abschätzig wirkt, weil das Publikum denkt, der guckt auf mich herab.
Ja.
Der blickt zu uns runter, metaphorisch, aber auch wortwörtlich gesehen. Das Erste, was man mir in der Theaterschule, die ich dann gemacht habe, Kleinkunstschule, reingeprügelt hat, mehr oder weniger, ist zu sagen, Timon, steh mal gerade und nimm das Kinn hoch.
Mm.
Das wirkt für mich, wenn ich das mache, als wäre ich hochnäsig, aber es wirkt für das Publikum viel sympathischer und offener. Und ich kann dir garantieren, dass jeder Rhetorik- und Körpersprache-Coach Friedrich Merz das direkt sagen würde und offenbar hört er nicht drauf. Also entweder hat er keinen guten Coach oder er hört nicht drauf.
Apropos Rhetorikexperte, wir haben ja später auch noch eine Sprachnachricht von Michael Ehlers, Rhetorikexperte.
Das stimmt.
Und ein Freund von dir.
Genau.
Von dem wir auch noch mal extra Insights zu einem Reel, was ihr vielleicht jetzt auch in den letzten Tagen gesehen habt, der uns das ein bisschen einordnet.
So ist es. Mit dem ich übrigens auch nochmal über Friedrich Merz lange am Telefon gesprochen habe. Michael Ehlers hat nämlich viele Analysen von Friedrich Merz über die Jahre vorgenommen als Rhetorikexperte. Und er hat den gleichen Punkt auch nochmal angebracht, dass er gesagt hat, ja, die Baseline von dem, wie er nach vorne gebeugt steht und Kinn nach unten nimmt, das ist einfach nicht gut und es kommt nicht sympathisch rüber. Er hat ein gegenteiliges Beispiel genannt, wo zufällig jemand Friedrich Merz von oben eine Frage gestellt hat. Und Friedrich Merz gezwungen war, aufzuschauen und das Ganze plötzlich viel sympathischer rüberkam, weil er automatisch in diese Haltung geschoben wurde, die er eigentlich immer einnehmen sollte.
Das ist echt irgendwie so sinnbildlich, dieses nach oben und nach unten schauen.
Krass, ne?
Ja.
Das kann ganz viel ausmachen. Also, wir widmen uns verschiedenen Punkten rund um Friedrich Merz und wir fangen an mit seiner Rhetorik. Ich muss sagen, dass Friedrich Merz kein schlechter Redner ist. In seinen Reden und in seinen Diskussionen finden wir immer wieder sehr strukturierte Argumentation und dass er selbst unter Druck es schafft, ruhig zu bleiben. Wenn wir einen Gehirnscan ausführen könnten, also eine Magnetresonanztomographie, würden wir vermutlich während seiner Reden Argumentationen eine starke Aktivität im präfrontalen Kortex finden. Die ist nämlich für... Der ist für Impulskontrolle, für Planung und für logisches Denken zuständig. Das kann gut sein und das kann vor allem bei Männern in der Führungsposition gut sein, wenn Impulskontrolle vorhanden ist, weil wir da manchmal ein bisschen hinterherhinken. Jetzt hat es natürlich, das hast du schon gesagt, in den letzten Tagen ein Video gegeben, wo das nicht gewirkt hat, als ob Friedrich Merz viel Impulskontrolle an den Tag gelegt hat. Aber auch das passt hier ins Bild mit rein. Da hat Michael Ehlers uns unter anderem später nochmal eine Einschätzung zu geteilt. Aber im Grunde, Rhetorik ist gut, kommt vermutlich auch daher, dass Friedrich Merz, glaube ich, tatsächlich ein wahnsinnig intelligenter Mensch ist. Er ist, ich glaube, kognitiv einfach wirklich extrem fit. Der ist auf gar keinen Fall dumm.
Blöd.
Nee, überhaupt nicht. Weil er jetzt so gut ist, so Sachen durchzustrukturieren, weil er vielleicht auch starke Aktivität im präfrontalen Kortex hat, kriegt das hin, in ziemlich klaren Bildern zu sprechen. Das ist gut. Er hat auch ein Gefühl dafür, schöne Bilder rüberzugeben, wie zum Beispiel die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Menschen verstehen sofort, was gemeint ist.
Ja, stimmt, das war 2003, ne? Da hat er gesagt, die Steuererklärung, die BürgerInnen abgeben müssen, wird in Zukunft auf den Bierdeckel passen.
Ja,
also
gutes
für
Bild.
Jeder, der schon, ja, schönes Bild, aber für jeden, der schon mal eine Steuererklärung gemacht hat, ein schönes Bild.
Ja, natürlich,
ja,
genau.
Ja.
Aber ein klares Bild.
Ja,
also
genau,
hat,
ja.
Ist nichts geworden, aber das Bild ist klar. Und das ist eine gute Skill natürlich, sowas umsetzen zu können. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was das Problem ist, wenn er so klar und strukturiert ist, dann fehlt es an
Emotionen darin.
Genau.
Ja, also kann manchmal dann ein bisschen distanziert wirken.
So ist es.
Ja.
Und das sagt man ihm, glaube ich, auch häufig nach, dass Leute oft sagen, ja, da wirkt irgendwie, als ob er sehr logisch ist einfach und als ob da so ein bisschen die moralischen Aspekte fehlen.
Wir haben da einen Ton dabei, da geht's darum, dass er mit seiner berühmt gewordenen Pascha-Aussage konfrontiert wurde, wo er nach Silvester in Berlin-Neukölln, wo ich auch wohne, gesagt hat, Kinder von Menschen mit Migrationshintergrund, die da böllern, sind halt ein Problem und das sind halt Paschas, hat er die genannt.
Nach dieser Sendung eine für mich völlig unerwartete Zustimmung bekommen zu den Themen, die wir da besprochen haben. Und deswegen muss ich sagen, es war wirklich eine gute Diskussion, ist aber auch eine notwendige Diskussion, dass wir uns über die Frage unterhalten, was läuft in diesem Lande eigentlich schief.
Also er wurde da halt mit was konfrontiert, ne? Aber genau wie du sagst, bleibt er total ruhig, lässt sich nicht aus der Fassung kriegen, was ja gut ist, aber finde ich, ja, schon wirkt auch irgendwie emotionslos und also er hinterfragt sich jetzt auch nicht sonderlich.
Was vielleicht auch wieder mit da reinspielt, dass er vielleicht dann einen guten Coach hat, aber nicht drauf hört oder so. Dass der Reflexionswille da gegebenenfalls nicht unbedingt gegeben ist. So viel zur Rhetorik. Gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Wir wollen heute nur mal so ein grobes Bild umreißen. Generell, wir haben es gerade gesagt, hat Friedrich Merz eine geringe emotionale Expressivität. Was darauf deuten könnte, auch wieder hier, wenn wir ihn jetzt einem MRT oder irgendeinem Scan unterziehen würden, dass wir da möglicherweise eine geringere Aktivierung im limbischen System sehen würden, vor allem in der Amygdala, da geht es ganz viel um Emotionen. Das kann dann eben zu einer kühlen, rationalen Ausstrahlung führen. Ja. Ich erwähne das, weil wir im Podcast immer wieder das Thema haben, dass einiges von der Persönlichkeit antrainiert ist und einiges angeboren ist. Und solche Geschichten können eben auch angeboren sein, einfach um zu wissen, wie ist ein Mensch an sich? Was sind die Teile, die er ändern kann? Was sind die Teile, die er vielleicht auch gar nicht ändern kann? Was trotzdem unpraktisch sein kann, aber es ist interessant, das mit zu bedenken.
Ja, verstehe, okay. Mhm.
Aus dieser geringen emotionalen Expressivität ergibt sich dann auch seine kontrollierte Körpersprache. Ja. Die ist sehr kontrolliert, manchmal auch zurückhaltend. In der Baseline ist er, ich habe es vorhin schon erwähnt, meistens leicht nach vorne gelehnt, das Kinn leicht auf die Brust gesenkt. Ganz häufig hat er die Faust ausgestreckt und den Daumen oben drauf. Das ist eine verschlossene Geste, die nicht intuitiv von Ehrlichkeit zeugt. Ganz oft, wenn wir ehrlich rüberkommen wollen, öffnen wir die Hände, auch weil wir unserem Gegenüber so traditionell zeigen konnten, ich habe nichts in der Hand, ich habe keine Waffe in der Hand, ich verstecke nichts von dir, du kannst meine Handflächen sehen, ich bin dir keine Gefahr. Die geschlossene Hand mit dem Daumen oben drauf ist irgendwie nicht praktisch, rein körpersprachentechnisch gesehen.
Kommentiert, wenn ihr euch die Merkel-Raute zurückwünscht.
So, genau, aber super, ist halt offen.
Ja.
Offen und kontrolliert.
Aber ja, ich finde auch, ne, also bei Merz, also man erwartet jetzt generell auch keine ausschweifende Körpersprache, nee. Also keine große Freude oder generell so Ausreißer nach oben oder unten. Nee. Ist schon alles eher so ein bisschen steif, ich sag's jetzt mal. Zum Beispiel auch im Gegensatz zu so zum Beispiel einem Habeck halt ganz anders.
Ja. Genau, und das macht Habeck auch direkt nahbarer, relatable und Friedrich Merz eben wenig nahbar. Darum wäre es für ihn jetzt, egal was man von ihm halten mag, wäre es für ihn rein rhetorisch, um nahbarer rüberzukommen, gut, wenn er seine ernste Miene und seine ernste Baseline manchmal aufbrechen würde. Wenn er sich vielleicht einen Ausreißer leicht nach oben oder unten erlauben würde oder sich eben die Expressivität auf dem Gesicht leisten würde.
Ist natürlich eine Frage auch, inwieweit das dann auch so glaubhaft wäre, wenn jetzt Merz auf einmal irgendwelche funny Jokes macht oder sich total emotional gibt. Es gibt ja dieses Video von ihm von 1994 und auch das ist jetzt nicht von Humor und einer lockeren, offenen Art geprägt, sondern da merkt man auch, dass es so ein bisschen steif ist und ihm das vielleicht auch, ja, so genau, so ein bisschen schwerfällt, vielleicht auch so locker zu sein.
In Bonn sagen die Leute, im Sauerland gibt es nur Jäger und Förster.
Hallo, Friedrich.
Guten Tag, Herr Merz.
In Bonn sagen die Leute immer, im Sauerland sei die Zeit stehen geblieben. In Bonn glauben die Leute sogar, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Schlaf gut, Friedrich. Und mach das Licht aus.
Das Sauerland will CDU. Das ist kein Vorurteil. Ich zähle auf Sie.
Also ich sag mal, ich glaube, das zieht sich bei ihm so ein bisschen durch die Biografie, dass er jetzt nicht so, oder
Was vielleicht auch wieder darauf deutet, dass Teile davon eben einfach auch die angeborene Persönlichkeit sind. Dass das einfach da ist halt, dass es einfach in ihm drin ist und ihm vielleicht auch aufrichtig schwerfallen mag, das zu ändern, ohne dass es unnatürlich rüberkommt. Was ja trotzdem auch sein kann, dass man das dann nicht mag. So, man muss es deshalb ja nicht entschuldigen oder nicht mögen, aber einfach für das Verständnis eines Menschen ist es interessant, das mit einzubeziehen. Das heißt, es wäre einfach gut, wenn er das manchmal aufbrechen könnte, falls er es schafft. Was können wir noch zu Friedrich Merz sagen? Wir haben über seine Rhetorik gesprochen, wir haben kurz über die Expressivität gesprochen, über die Körpersprache. Wir können außerdem feststellen, dass Merz eine starke, das ist ein Fachwort jetzt, das heißt Theory of Mind hat. Theory of Mind beschreibt unsere Fähigkeit, uns in die Gedanken anderer hineinzuversetzen. Ein Kind bekommt dann eine Theory of Mind, wenn es merkt, aha, in dem Kopf meiner Mama ist genauso ein Bewusstsein drin wie in meinem Kopf. Und das macht genauso frei Entscheidungen, wie ich die mache. Und das schätzt Dinge unabhängig von mir ein und das nimmt Dinge unabhängig von mir wahr. Das, dann spricht man davon, dass ein Kind eine Theory of Mind hat. Das heißt, eine Theorie, dass andere Menschen auch einen Mind, also einen Geist, in sich tragen. Friedrich Merz hat eine starke Theory of Mind. Er ist ziemlich gut darin, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Vor allem dann, wenn es um politische, wirtschaftliche oder logische Themen geht. Bedeutet, er hat eine ziemlich gute kognitive Empathie. Das ist alles, wo es um die Kognition geht, darum, wie andere Leute vielleicht Dinge wahrnehmen. Okay. Rein logisch, rational, das kann er gut. Er hat auf der anderen Seite allerdings eine relativ geringe emotionale Empathie. Und damit einhergehend eine geringe Aktivierung der Netzwerke, die mit emotionaler Empathie zusammenhängen. Heißt, er kann sich, soweit wir das einschätzen können, nicht sonderlich gut in die Gefühlslage anderer Menschen oder Menschen generell hineinversetzen, wohl in das, was sie denken. Auch das führt natürlich wieder dazu, dass er gegebenenfalls als wenig nahbar rüberkommt.
Sehr spannend. Glaube ich, kann man so unterschreiben.
Soweit erstmal.
Werbung.
Hanna, sprechen wir über unseren heutigen Werbepartner. Und zwar haben wir wieder am Start, ich freue mich besonders, Seeberger. Seeberger produziert
leckere Nüsschen.
So ist es, leckere Nüsschen. Und das ist für uns beim Mind-Date ein ganz besonderes Vergnügen.
Wir lieben leckere Nüsschen.
Nicht leckere Nüsschen finden wir nicht gut, aber leckere Nüsschen, und das sind auch die einzigen, die Seeberger hat, finden wir sehr gut. Für uns ein besonderes Vergnügen, weil Nüsse für das Gehirn ganz viele verschiedene Vorteile mit sich bringen. Man sagt ja auch im Englischen, wenn es dir im Gehirn vielleicht nicht gut geht, dann you're going nuts, also du wirst verrückt. Darum möchte ich hier mal einen kurzen Slogan auch nochmal vorschlagen. Seeberger, don't go nuts, eat nuts. Ist doch super.
Sehr gut.
Können wir mitnehmen. Und sie bringen aber auch Vorteile mit sich, unter anderem für das Gedächtnis. Walnüsse sind dafür bekannt, dass sie das Gedächtnis befördern. Und das ist vielleicht gerade jetzt zum Anfang des Jahres besonders wichtig, weil es natürlich Zuhörende gibt, die sagen, ich habe gute Vorsätze gemacht und ich vergesse aber, die umzusetzen. Ich vergesse, meine neuen Routinen zu implementieren. Und ihr könntet euch da jetzt unter die Arme greifen, indem ihr vielleicht hin und wieder mal eine Handvoll Seeberger Walnüsse esst, euer Gedächtnis damit boostet, generell eure Stimmung in dieser düsteren Jahreszeit boostet und es so doch noch hinbekommt, eure guten Vorsätze umzusetzen.
Also mit Seeberger kommt ihr sprichwörtlich energiegeladen ins neue Jahr und die verschiedenen Snacks von Seeberger liefern euch Power, wann immer ihr sie braucht. Also man kann die in verschiedensten Situationen zu sich nehmen, nach dem Workout, im Job oder einfach unterwegs, zu Hause, auf dem Sofa.
Stimmt. Ich habe die jetzt in meinem Auto tatsächlich. Ich habe den Trail Mix für mich entdeckt. Das ist so ein Mix aus süßen und salzigen Snacks irgendwie. Das ist total geil. Das ist mein aktueller Seeberger Favorite.
Mega. Noch dazu kommt natürlich, dass die auch nachhaltig und verantwortungsvoll produziert sind.
Und vegan, das passt zum Veganuary.
Im Seeberger Online-Shop gibt es also wirklich auch alles rund um die Nuss, was euer Herz begehrt. Also da gibt es auch Trockenfrüchte, Nussmusse oder Nussfruchtmischungen. Wie für Timon, dann auch mit ein bisschen Schokolade manchmal dabei.
Nom.
Und mit dem Code MIND20 könnt ihr euch 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop sichern.
Seeberger, don't go nuts, eat nuts. Wir kommen zum zweiten großen Überpunkt der Folge heute.
Zur dunklen Triade. Was ist das überhaupt?
Zur dunklen Triade.
Wenn nicht ein Sci-Fi-Thriller.
Ja. Die dunkle Triade beschreibt in der Psychologie eine Ansammlung von drei Persönlichkeitsmerkmalen, die in dem Fall dann pathologisch vorhanden sein müssten und die sich oft beim Menschen in der Führungsebene findet, diese Ansammlung, und die da im Kopf zu negativen Feedbackschlaufen in der Persönlichkeit führen kann. Die dunkle Triade, also drei Persönlichkeitsmerkmale, setzt sich zusammen aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Wir gucken gleich unter diesen Aspekten.
Crazy auf jeden Fall schon mal.
Crazy. Ja. Wir gucken unter diesen Aspekten gleich einmal auf Friedrich Merz. Ich habe das schon zweimal gemacht. Einmal mit Bezug auf Putin, der ein nachgewiesener Psychopath ist. Und einmal in Bezug auf Trump.
Und?
Auch da die dunkle Triade, auch das sagen so ungefähr alle ExpertInnen, ist da auf jeden Fall zu sehen. Das habe ich mal gemacht bei Trevor Noah in der Daily Show, da habe ich das für analysiert. Ja, das war schön, das hat Spaß gemacht.
So cool.
Selbiges machen wir hier auch nochmal. Wenn man alle drei vorhanden hat, dann spricht man davon, dass eine Person in die dunkle Triade fällt und das ist dann unpraktisch. Fang mit Narzissmus an. Was ist Narzissmus? Narzissmus können wir grob beschreiben als ein übersteigertes Selbstwertgefühl, gepaart mit dem Bedürfnis nach Bewunderung und häufig mangelndem Einfühlungsvermögen.
Ja.
Über das mangelnde Einfühlungsvermögen haben wir schon gesprochen. Ich würde sagen, Narzissmus passt hier teils. Also auf jeden Fall hat Friedrich Merz selbstbewusstes Auftreten. Der versteckt sich nicht.
Und auch ein Bedürfnis nach Bewunderung. Aber da muss man ihm ja auch lassen, dass er ja also schon Bewunderung auch erfahren hat in seiner politischen Karriere, aber ja oft halt der Zweite immer war und trotzdem dran geblieben ist. So.
Genau, also ich habe bei ihm ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass Bewunderung der Hauptmotivator ist, dass das der Hauptdrive ist. Er hat auch jetzt keine besonders, das haben wir vorhin in dem Clip auch gehört, keine besonders heftige Empfindlichkeit zu Kritik oder so.
Ja, ja, genau.
Das sehen wir auch oft bei Narzissmus, dass Leute dann plötzlich ganz empfindlich auf Kritik reagieren. Das macht er ja nicht. Bei pathologischem Narzissmus wäre das aber wohl so. Darum würde ich sagen, das passt dir vielleicht teils, aber so dieses gesunde Selbst Wertgefühl und so, das finden wir eh häufig bei Leuten in der Führungsebene und bei Leuten in den Medien. Das wirst du bei mir auch feststellen können, wahrscheinlich.
Mhm. Ja, ich es ist ja auch immer ein Spektrum. Ne?
Genau. Ich würde da sagen, wäre jetzt zu viel, ihm das zu attestieren, ehrlich gesagt.
Okay.
Wir gehen zum zweiten Punkt der dunklen Triade, und zwar Machiavellismus. Machiavellismus deutet auf oder umschreibt strategisches, manipulatives Verhalten zur Durchsetzung der eigenen Ziele, und zwar, ganz wichtig, ohne Rücksicht auf moralische Prinzipien.
Oha.
Der Zweck heiligt die Mittel in dem Fall. Auch hier würde ich sagen, es ist teils passend. Finden natürlich viel Kalkül und viel Strategie bei Friedrich Merz vor. Wenig manipulative Rhetorik. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Viel davon, oder zumindest in so Standardsituationen, ist viel davon relativ straightforward irgendwie. Sprache ist meistens transparent. Jetzt gab es natürlich vor kurzem seine ganze Aktion mit der AfD, wo das dann wieder ein bisschen ins Wankeln kommt.
Er hat die Brandmauer eingerissen, ne?
Genau, und wo auch so ein bisschen der Gedanke ist, hat er da nicht vielleicht doch versucht zu sagen, naja, Zusammenarbeit hätte ich aber jetzt anders definiert oder so. Also kann man da drüber streiten. Da würde ich sagen, passt eher als Narzissmus. Auch da wäre jetzt eine Ferndiagnose und würde es mir nicht zustehen, jetzt zu sagen, er hat das pathologisch. Aber ich würde sagen, jetzt können wir zumindest Ansätze so eines Persönlichkeitsmerkmales verzeichnen.
TBD.
To be
discussed.
Discussed, ja. Sehr gut. Zu guter Letzt, Psychopathie. Psychopathie umschreibt emotionale Kälte, Impulsivität, mangelnde Reue. Das Ganze oft verbunden mit antisozialem Verhalten. Da geht es eigentlich darum, sich über andere Menschen zu stellen und andere Menschen für sich zu opfern auf oder so, für sich arbeiten zu lassen. Da kommt dann die mangelnde Reue mit rein. Finde ich ehrlich gesagt sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der Mann jetzt pathologische Psychopathie am Start hat. Wir finden wenig Anzeichen von Impulsivität. Wir haben gleich noch einen Clip, da wirkt es etwas so. Aber Anzeichen für Impulsivität oder fehlende Reue auf eine Art, wo man sagen würde, der ist ein Psychopath, würde ich hier jetzt auch nicht sagen, dass das so ist. Also eher auch nicht.
Ich habe jetzt noch einen Ton dabei, wo man auf den ersten Blick auch sagen könnte, da fehlt ein bisschen die Reue. Aber eigentlich ist es auch wieder das, was wir davor gesagt haben, und zwar das fehlende Einfühlungsvermögen, also auch mal andere Perspektiven einzunehmen. Und zwar geht es da genau darum, das ist in einer anderen Talkshow, und er wird da auch wieder darauf angesprochen, auf diesen Pascha-Begriff, den er gewählt hat. Mhm. Und dann sagt er Folgendes.
Aber auf der anderen Seite andere Menschen düpieren und natürlich damit überhaupt nicht zur Lösung des Problems einer fehlenden Integration beitragen.
Das sehe ich anders. Wir haben in den Schulen erhebliche Probleme. In den Schulen haben die Lehrerinnen vor allen Dingen, aber auch viele Lehrer, Probleme anerkannt zu werden bei vielen Schülern. Und es sind dann oftmals auch Schüler aus Migrantenfamilien.
Also es geht ja um den Pascha-Begriff, den er gewählt hat. Und da dann nicht einfach mal sagen zu können, so ja, vielleicht habe ich den falschen Begriff gewählt. Er kann ja trotzdem bei seiner Meinung, Haltung, bei seinen Maßnahmen bleiben. Aber das ist mir irgendwie aufgefallen.
Ja, also ich glaube, dass es bei so Psychopathie-Geschichten dann doch eher, aber auch trotzdem darum geht, dass sie sagen, okay, der hat jetzt hier eine Bombe gedroppt und das ist ihm egal oder
so. Ja, verstehe. Dann, verstehe ich voll.
Aber klar, also wäre natürlich gut, genau wie du sagst, eher so das fehlende Einfühlungsvermögen vielleicht, als dass es wirklich um fehlende Reue geht.
Weil das vermisse ich generell so ein bisschen in der Politik, dass man auch ohne die innere Klarheit zu verlieren mal sagt, stimmt, das hätte ich irgendwie anders machen können. Oder ja, da habe ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder würde ich vielleicht nochmal anders machen. Aber ja.
Voll agreed. Das heißt, um mal kurz das Thema dunkle Triade abzuschließen, würde ich sagen, Narzissmus könnte in Teilen passen, aber jetzt nicht so, dass ich von hier aus denken würde, das wäre jetzt großpathologisch. Machiavellismus, möglicherweise auch wieder Züge davon. Psychopathie, würde ich sagen, passt nicht. Das heißt, gut ist schon mal, dass er, soweit wir von hier sehen können und einschätzen würden, nicht in dieses Verhaltensmuster reinpasst. Was natürlich nicht heißt, dass alles perfekt ist oder sein wird, aber es wäre deutlich schlimmer, wenn es so wäre, wenn wir so jemanden da hätten.
Voll, das ist wohl so. Jetzt haben wir es schon angeteased. Es gab ja in den letzten Tagen noch ein Video, was auf Social Media ziemlich viral gegangen ist. Ich glaube, 7 Millionen Views hat das Video mittlerweile. Wir spielen es mal ab.
Wo waren diese ganzen Typen da, die heute auf der Straße herumlaufen und meinen, sie müssten hier gegen rechts demonstrieren? Ich gebe den Leuten da draußen eine Antwort. Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei. Wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung machen, für die Mehrheit der Menschen in diesem Lande machen, für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben. Die können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren, und nicht für irgendwelche Grünen und linken Spinner auf dieser Welt. Die sollen da draußen rumlaufen, aber sie haben mit der Mehrheit dieser Bevölkerung gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun.
Ja.
So plötzlich eine crazy Rhetorik am Start.
Auf jeden Fall. Also generell krass aufgeheizte Stimmung. Da ist ja auch im Hintergrund dieses Gejubel. Da war einiges los.
Und es passt auch nicht so richtig rein in das, was wir natürlich gerade gesagt haben. Wenig Emotionalität, wenig Impulsivität. Irgendwie ist das schon ein ganz schöner Ausreißer nach oben. Ich fand das verwirrend auf eine Art. Ich habe aber, wir haben es vorhin gesagt, meinen lieben Freund Michael Ehlers dazu befragt. Der hat viele Analysen von Friedrich Merz gemacht. Wir haben mit ihm drüber gesprochen. Er hat uns nochmal auch eine Sprachnachricht dazu geschickt, dass wir das hier mit euch teilen können. Und das ergibt ganz viel Sinn, was der sagt. Wir haben auch Michael nochmal in den Shownotes verlinkt, falls ihr mehr von ihm hören oder lesen möchtet. Er hat auch mit meinem Coach, den habe ich schon öfter erwähnt, Frederik Hümeke, ein Buch geschrieben, Handling Shit. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, das ich euch ans Herz legen kann, überhaupt zu diesen Themen. Und hier kommt jetzt also die Einschätzung von Michael Ehlers zu diesem Video.
Fangen wir an bei den Stärken von Friedrich Merz. Ganz klar ist, dass seine Kognition, seine kognitiven Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Merz ist jemand, der hängt ganz tief in den Inhalten drin, beschäftigt sich damit, er geht in die Gremien, er ist ein fleißiger Arbeiter und ein schneller Denker. Und alles das macht ihn natürlich auch zu einem guten Politiker, zu seinen Schwächen. Sein größtes Problem ist wahrscheinlich, dass er auf der einen Seite eitel ist, das sei ihm zugestanden, das sind viele Menschen, und völlig uneitel ist jetzt vielleicht auch in dieser Gesellschaft ungesund. Aber diese Eitelkeit möchte ihn natürlich siegen lassen. Und jetzt entsteht das Problem, weil er die meiste Zeit seiner politischen Karriere halt als Zweiter oder sogar Dritter fungiert hat. Jetzt hat er die Chance, endlich einmal Erster zu sein. Und genau hier wird er jetzt seine sprachlichen Stolpersteine vorfinden. Das haben wir gesehen in den Wahlarenen. Er hat in dem ersten Duell Kanzler Scholz nahezu in Grund und Boden geredet. Scholz war sehr schwach in der Ich-Position. Merz dagegen hat den Nutzen erklärt, was die Bürger von ihm haben, wenn sie ihn wählen. Und diesen Rückenwind, den hast du ihm dann irgendwann, dass er einfach merkt, es läuft gut und Scholz ist heute schwach, angemerkt. Und dann fängt er an zu überdrehen und zu überzeichnen. Und in diesem Fall wird er immer arrogant, ist er immer unpersönlich. Und an dieser Stelle verliert er einfach die, die er eigentlich im Wahlkampf gewinnen sollte, nämlich die Unentschiedenen. Ganz am Schluss in einer Parteitagsrede, die viral geht, hat er das auch nochmal bewiesen, wie er dort auf den Linken draufhaut. Wenn ich doch Rückenwind habe und eh weiß, dass ich gewinnen muss, sich auf den, der verliert, nicht mehr nochmal draufschlagen. Ein starker Führer macht das nicht, Merz macht's. Da liegen seine Schwächen.
Finde ich super eingeordnet. Nochmal auch mit einer echt sehr, sehr schlüssigen Herleitung. Und vor allem finde ich das wahnsinnig schön zu sagen, ein mächtiger Führer muss nicht draufhauen auf die, die er gerade eh schon überholt hat. Da ist ja so ein bisschen auch Hannah Arendt zugrunde Macht und Gewalt, wo sie genau da den Unterschied zieht.
So.
Sehr gut. Vielen Dank, Michael Ehlers.
Dankeschön, Michael. Das bedeutet, was können wir hier abschließend zu Friedrich Merz sagen? Ich glaube, wir finden jemanden, der Merkmale von funktionalem Narzissmus verzeichnet, sowie Merkmale von strategischem Denken. Allerdings sind die pathologischen Anteile der dunklen Triade nicht ersichtlich, wie wir gerade gesagt haben. Und der Typ ist einfach jemand, der als rationaler oder der ein rationaler, kontrollierter, strategischer Denker mit hoher kognitiver Empathie ist, allerdings mit begrenzter emotionaler Wärme.
Ist es eigentlich auch immer ein bisschen abhängig davon, wer die Leute analysiert?
Also natürlich kommen unsere eigenen Vorvereinnahmungen irgendwie mit rein. Ich habe vor kurzem ein Video über Alice Weidel gemacht auf Instagram. Das ging relativ weit durchs Internet. Und ich bin mir der Tatsache bewusst, dass sowohl ich natürlich einen Bias habe, als auch, dass Menschen, die das Video sehen, einen Bias haben und das durch ihre eigene Linse sehen werden. Aber man versucht das natürlich immer zu umgehen, wenn man so Analysen macht. Also wenn du sie wirklich gut machen möchtest, versuchst du deine Vorurteile wegzulassen.
Ja, aber es ist ja irgendwie so, also ich habe da jetzt keine Statistik zugefunden, aber so gefühlte faktenmäßig ist es ja so, dass Merz bei Frauen eher schlechter ankommt als bei Männern. Genau.
Ja, es kann total den Unterschied machen natürlich. Ja. Und dann geht es natürlich aber trotzdem auch weniger um eine Analyse und mehr um einen Eindruck.
So. Ja, voll. Oder ob man sich repräsentiert oder gesehen fühlt oder so. Ja, aber sag mal du, wenn das bei besonders vielen Menschen, vor allem in Führungsebenen so ist, dann haben wir da ja alle irgendwie auch mit zu tun, mit dieser dunklen Triade in unserem Leben. Mhm. Mit Menschen, die da irgendwie reinfallen. Kann man da, ist jetzt eine große Frage, aber kann man da irgendwie gut, besonders gut mit umgehen oder irgendwie gegensteuern?
Also dich damit vertraut machen mit den Verhaltensweisen ist gut. Dich damit vertraut zu machen, wie du mit solchen Verhaltensweisen spezifisch umgehen kannst, ist gut. Rhetorik lernen ist gut, damit du es erkennst, wenn es passiert. Und ansonsten ist aber als Gesellschaft natürlich die Frage, wie geht man damit um, dass solche Menschen in Führungsebenen vertreten sind? Und das ist schwierig. Da habe ich auch zufällig mit Michael noch drüber gesprochen. Der hat Systemtheorie da angebracht. Ganz grob gesagt, ein System tendiert immer zur Instabilität. So zum Beispiel ein politisches System. Irgendwann kann dieses System eine Stabilität in sich selbst finden. Dann verhärtet es auf eine Art und muss dann zerschlagen werden. Das finden wir jetzt gerade in der Politik vor. Das System hat sich irgendwie verhärtet. Da ist keine Dynamik mehr drin. Jetzt kommen extremistische Ansichten und versuchen es kaputt zu machen mit einem Hammer einfach. Das Problem bei Systemtheorie ist aber zum Beispiel, dass ein System zugleich, wenn es verhärtet, versucht, sich zu erhalten. Und dann kriegst du so Prozesse wie jemand, der von diesem System groß gemacht wird, der wird natürlich einen Teufel daran tun, zu sagen, ich ändere da was dran. Und in diesem System werden nun mal Menschen mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen schneller groß gemacht als andere. Und die werden dieses System aufrechterhalten wollen, weil sie ja nicht sagen, ey, ich gebe die Power jetzt wieder ab und wir überholen jetzt alles. Nee, die sind ja dadurch nach oben gekommen. Also gucken die, dass es bestehen bleibt. Weil es bestehen bleibt, kommen noch mehr solcher Menschen nach. Also sehr tricky. Ich glaube, man müsste es auflösen. Ich glaube, das ganze Parteisystem links, rechts und so weiter ist überholt. Das war mal gut. Das war auch nach dem Krieg gut. Das war nach der Krise gut, zu sagen, wir bringen jetzt Ordnung ins Chaos rein. Hier ist links, da ist Mitte, da ist rechts. Tap, tap. Aber man muss es entweder aufbrechen oder general überholen irgendwie, weil es so nicht mehr von einer komplexen Welt repräsentativ ist. So dieses Schubladendenken funktioniert jetzt nicht mehr gut. Man müsste irgendwie eine Art an Gruppierung haben, wo Menschen sich frei durchbewegen können, wo es Berührungspunkte gibt, aber in anderen Bereichen nicht. Und du kannst frei dazwischen flowen, statt dass festgenagelt wird.
In die Politik gehen kannst du ja, Timon.
Ja, ich glaube nicht.
Wärst du denn gerne Coach von Merz, Rhetorik-Coach?
Ich würde es schon machen. Also für den Spaß, nicht so, der soll mal anrufen. Michael Ehlers würde das wahrscheinlich auch fantastisch machen. Der soll mal der Rhetorik-Coach von Friedrich Merz sein. Ich glaube, da wäre ganz viel zu holen für Friedrich Merz auf jeden Fall. Und ich sehe Michael Ehlers gerne weiterhin erfolgreich sein, denn das verdient er nämlich.
Wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr euch auch unsere Folge anhören zum Thema bessere Menschenkenntnis. Die kommt bald raus.
So ist es. Da könnt ihr nochmal lernen, wie ihr euch in Menschen einfühlen könnt.
Ja.
In diesem Sinne, passt auf euch auf.
Oh ja.
Schickt uns gerne eure Gedanken in die Kommentare, eure Fragen und Themenvorschläge. Außerdem per Direct Message auf Instagram mind.date.podcast. Wir freuen uns, von euch zu hören. Empfehlt uns bitte weiter. Wir freuen uns auch darüber und hören uns bald.
Bis dann.
Tschüss.
Mind Date ist eine Studio Bummens Produktion. Neue Folgen erscheinen immer dienstags und donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Schickt eure Fragen an mindate@studio-bummens.de.